eine Serie zum Buch Ruth. Das Büchli Ruth ist ja eher eines der bekannten, kleineren Bücher. Es gibt ja viele Bücher im Alten Testament, die man nicht so gut kennt. Ruth gehört eher zu den bekannteren. Ein spannendes, kleines Büchli eingebettet zwischen dem Richterbuch und den Samuel-Büchern. Das heisst, der Bericht, den wir hier lesen in diesem Buch Ruth, der spielt sich etwa in den Jahren 1200, 1100 vor Christus ab. Die 85 Vers, so lang ist nämlich das Buch Ruth lang, die 85 Vers laden uns zum Nachdenken über die Frage ein, wie involviert ist Gott eigentlich in unseren alltäglichen Momenten von der Freude und der Schwierigkeiten? Wie involviert ist Gott in unseren alltäglichen Momenten von Freude und Schwierigkeiten? Und in diesen 85 Vers begleiten wir ganz normale, alltägliche Menschen bei dieser Frage. Wir schauen heute das erste Kapitel an. Zufälligerweise hat das Buch Ruth auch vier Kapitel, es passt gerade mit vier Teilen. Da tauchen wir heute tiefer ein. Und am Anfang für das erste Kapitel wollte ich gerade schon eine Frage formulieren, wo du dir kannst überlegen, vielleicht ja, während der Predigt oder auch noch darüber raus, wie kannst du eine Person sein, die mit Hoffnung zu lernen leben, auch wenn es nicht einfach ist, auch im Leiden. Oder anders, wie kann ich den Glauben behalten, wie kann ich weiterhin auf Gott vertrauen, auch wenn die Umstände so sind, dass es sich nicht so anfühlt, als wäre er da. Und die Antwort vom Buch Ruth, von dem Bericht von der Ruth ist, und der Naomi und dem Boas, also kommen wir da Männer vor, aber es hat damit zu tun, und jetzt, Achtung, kurzer Begriff, es hat damit zu tun, die Vorsehung von Gott zu verstehen. Okay, jetzt ist blöderweise das Konzept von dieser göttlichen Vorsehung, da haben viele Theologen schon viel darüber geschrieben, zum Beispiel gerade John Piper, wie auch viele kennen, der hat ein 800-seitiges Buch rausgelassen vor einem Jahr, dazu sehr spannend. Ist nicht ganz einfach zu erklären, und darum machen wir wahrscheinlich oder voraussichtlich in diesem Jahr noch eine Predigtserie dazu. Aber ich versuche sie in einem Satz zu formulieren, was die Vorsehung von Gott ist. Oder die, was auf Englisch Providence, der Begriff. Es ist die allmächtige und allgegenwärtige Kraft von Gott, mit der er seine Ziele fürs Universum erreichen will, mit der Kraft, wo er alles versorgt, mit der Kraft, wo er alles auch erhaltet. Er macht das auf verschiedene Art und Weise. Er kann das machen ganz entsprechend von unseren Naturgesetzen. Oder auch darüber raus, das nennen wir dann Wunder. Durch Gnade, durch Mitwirken von uns als freie Wesen. Aber auch, dass er Sünde manchmal zulässt und noch mehr. Oder ich versuche es salopp zu formulieren. Und von daher kommt auch der Predigtitel von heute. Gott hat einen guten Plan und es wird gut kommen, auch wenn wir es manchmal nicht gerade verstehen. Und die Vorsehung, die wird uns heute ein bisschen beschäftigen. Und zwar auch wieder mit drei Haltestellen. Drei ist einfach so eine Zahl, die man sich gut merken kann. Die Vorsehung von Gott ist überall um uns herum. Sie ist mysteriös und oft auch schwierig. Und drittens, die Vorsehung von Gott ist wunderbar. Und wir lesen jetzt zusammen den Predigttext. Ich habe mir überlegt, ob ich das ganze Kapitel 1 nehme, es ist ein bisschen lang geworden. Und darum lesen wir den Anfang vom Kapitel und den Schluss. Und ich habe auch den Text mitgebracht für die, die mitlesen wollen, auch die daheim und alle anderen, die in der Bibel mitlesen wollen, Ruth 1, Vers 1. Zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech aus der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Naomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Doch dann starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten zwei Frauen aus Moab. Sie hießen Orpa und Ruth. Nach etwa 10 Jahren starben auch Machlon und Kilion. Nun hatte Naomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Bald darauf erfuhr sie, dass der Herr sich über sein Volk erbarmt und ihm wieder eine gute Ernte geschenkt hatte. Sofort brach sie auf, um in ihre Heimat Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. Und jetzt springen wir wieder zu Vers 15. Da forderte Naomi sie auf. Schau, deine Schwägerin, also Orpa, sie kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück. Geh doch mit ihr. Aber Ruth erwiderte, bestehe nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll der Herr mich hart bestrafen. Naomi merkte, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, und so versuchte sie nicht mehr, sie zur Umkehr zu überreden. Zu zweit setzten sie ihren Weg nach Bethlehem fort. Als sie dort ankamen, ging es wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Ist das nicht Naomi? Riefen die Frauen. Nennt mich nicht länger Naomi, das heißt die Fröhliche, erwiderte sie. Nennt mich Mara, das heißt die Betrübte. Denn der allmächtige Gott hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt ihr mich also noch Naomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Als Naomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth nach Bethlehem kam, begann gerade die Gerstenernte. Im Buch von der Ruth, oder im Buch namens Ruth, heisst es, oder sehen wir, dass es Gott ist, der die Geschichte schreibt. Gott verliert Zügel nicht außer Kontrolle und lenkt Umstände genau so richtig, dass es zum Guten kommt. Dann in der nächsten Woche lernen wir dann noch den Boas kennen. Aber ich kann jetzt schon sagen, für unsere Hauptperson, Naomi, für die Ruth und den Boas, ist die Aktivität und Vorsehung von Gott, wie er wirkt im Hintergrund, im Hintergrund. Es ist ihnen nicht gerade ersichtlich, ah, da ist jetzt Gott gerade am Handeln, ah, so ist es, ah, ich muss mir keine Sorgen machen. Nein, es ist ihnen nicht gerade klar, sie sehen es nicht gerade, wie Gott im alltäglichen Leben Tag für Tag die Umstände lenkt. Und so sticht übrigens auch das Buch Ruth von vielen anderen Büchern, gerade auch im Alten Testament, raus, mit der Tatsache, dass kein einziges Wunder passiert, wie wir das so als Wunder verstehen, dass irgendetwas passiert, wo mit unseren Naturgesetzen normalerweise nicht funktioniert. Das Buch Ruth ist also Vollgas Alltag. Es gibt keinen Dornbusch, der brennt, keine Feuersäule, keine Wolkensäule und auch keine auferstandenen Toten. Und was finden wir stattdessen? Wir finden Bauern, finden Witwen, Immigranten, ganz normale Menschen. Und keine Könige, keine Propheten, keine Priester. Und jetzt spielt der Bericht hauptsächlich in Bethlehem ab. Jetzt, ja gut, kennen wir einen Bericht, der in Bethlehem spielt. Das ist noch gar nicht so lange her, nach der Weihnachtszeit. Zu diesem Zeitpunkt, das ist ja noch ein bisschen mehr als 1000 Jahre vorher, ist das Bethlehem ja, ein relativ unbedeutender, kleiner Ort gewesen. Übrigens vom Namen Bethlehem, das heisst eigentlich Stadt des Brotes oder Brothausen, wie mal ein Professor von mir gesagt hat, Brothausen. Ja, nichts Außergewöhnliches. Es gibt keinen Ort und keine Menschen, die zu klein wären, dass Gott die Geschichte schreiben könnte. Wir Menschen haben ja so die Eigenschaft, dass wir häufig nach dem Äußeren urteilen. Oder? Wo wir es Gewöhnliche sehen, da sieht aber Gott manchmal das Ungewöhnliche, das Außergewöhnliche. wo wir das sehen, ja, so wie es immer ist, da sieht Gott Details, die er damit arbeiten kann. Wo wir es unauffällig sehen, da sieht Gott Möglichkeiten. Und die Frage an Leser vom Buch Ruth ist eigentlich die: Die Vorsehung von Gott, wie er lenkt und leitet, ist überall um uns herum. Aber siehst es du? Siehst du sie auch? Und in dem Sinne ist es, wenn man das Buch so liest und sich über die Frage Gedanken macht, so ein bisschen wie ein kaltes Wasserglas ins Gesicht. Hey, aufwachen! Gott wirkt um dich herum. In unserem Leben, so Hand aufs Herz, ist ja im Alltag manchmal der Glaube eher etwas Theoretisches. Und ja, ja, wir wissen schon, es gibt einen Gott, der ist da draußen und er handelt so und er hat mich gern. Aber im Alltag, wenn wir so unser Ding abziehen, kann es manchmal vorkommen, dass es ein bisschen distanzierter ist. Ja, in Krisen so, da habe ich ihn schon mega erlebt und im Moment von der Freude. Aber im Alltag, Gottes Wirken ist überall um uns herum. Und die Frage ist, sind unsere Augen offen dafür, das wahrzunehmen? Und dann habe ich jetzt eine kleine Geschichte, die ich nacherzählen aus dem 2. Königebuch, aus dem 6. Kapitel. Und zwar ist da etwas sehr Eindrückliches passiert. Also noch einiges, aber ich greife jetzt etwas raus. Und zwar geht es um den Prophet Elisa. Der hat seinen König versorgt mit Infos zu der syrischen Armee, wo sie gerade im Krieg damit waren. Und der syrische König hat es einfach irgendwann nicht mehr so toll gefunden, dass einfach die Gegner immer wissen, wo sie sind, was sie machen. Und dann hat er gesagt, woher haben die Infos? Ist es einer von euch? Nein, ist nicht. Okay, ah, es gibt den Propheten Elisa. Der nächste Schritt war relativ klar. Holt mir den Elisa da an. Der muss weg vom Fenster. Und wo dann der Diener von Elisa, am nächsten Tag aufsteht, am nächsten Morgen, sieht er plötzlich, dass die ganze Stadt von Syrer umstellt ist. Mit Soldaten, mit Rössern und mit Streitwagen. Er rennt ins Haus rein, geht zum Elisa und sagt, hey, was sollen wir jetzt machen? Die ganze Stadt ist umstellt. Und der Elisa sagt ihm, du musst keine Angst haben, weil auf unserer Seite steht noch ein viel grösseres Heer. Und dann hat er ruhig zu Gott gebetet, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Und dann hat Gott am Diener von Elisa die Augen geöffnet und plötzlich hat er können sehen, dass die ganze Stadt wiederum von Soldaten, von Pferden, von Streitwagen aus Feuer umstellt und beschützt worden sind. Betet Herr, öffne ihm die Augen, dass er das sehen kann. Sind unsere Augen offen dafür, Gottes Wirken im Alltag zu sehen, Gottes Wirken im Alltag wahrzunehmen? Im Alltag von der Naomi und der Ruth wirkt er um sie herum. Aber es ist nicht immer klar ersichtlich. Und vor allem ist es auch nicht immer ganz leicht, auch nicht immer ganz einfach. Und da kommen wir zum 2. Punkt, nämlich die Vorsehung von Gott ist oft, ich habe es da angeschrieben, mysteriös und oft auch schwierig. Im ersten Moment, wenn man nämlich das Buch Ruth aufschlägt, könnte es einem fast Sorgen machen, was dort beschrieben wird. Weil gerade im ersten Vers, wie geht es los? Es herrscht eine Hungersnot. Okay. Übrigens, vor einem Jahr, als wir das Buch Joel gemacht haben, ist ja auch mit einem Heuschrecken, mit einer Heuschreckenplage angefangen. Und da hast auch du die Moderation gemacht. Das ist irgendwie parallel. Bei so einer Hungersnot hat ein antiker Mensch sofort gedacht, irgendjemand hat etwas verbrochen gegen Gott. Gott will uns strafen. Gott ist verrückt. Was ist passiert? Und dann ziehen sie nach Moab. Übrigens, Moab ist für die Israeliten, ja, sind so auch von den Erzfeinden gewesen. Ist also nicht ganz einfach. Und nach sterben die Männer weg. Das erste Mal von der Naomi, der Elimelech. Dann ihre Söhne, der Machlon und der Kilion. Auch sehr schwer, also Hungersnot, Tod. Und wenn wir zwischen den Zielen lesen, dann sehen wir, dass Beide Schwiegertöchter, nach 10 Jahren, haben die noch kein Kind gehabt. Und auch das, besonders zu dieser Zeit, ein wahnsinnig schweres Schicksal. Und dass es gerade noch beide betrifft, auch da haben die Menschen wahrscheinlich gedacht, hey, irgendetwas muss da sein. Will Gott sie strafen? Gerade so viel auf einmal. Also es begegnet uns Hungersnot, Tod, Unfruchtbarkeit. Ja, Gott wirkt in dem hinein, aber es ist für die Menschen da nicht wahnsinnig lustig im ersten Moment. Ziemlich verständlich also, dass Naomi bei der ersten möglichen Gelegenheit sagt, ich will zurück in meine Heimat. Aber was sie nicht will, ist, ihre Schwiegertöchter, die Orpa und die Rute mit zu belasten. Das ist eigentlich noch lieb. Die Orpa, da hat er unseren Predigtext eingesetzt, also Vers 15, wo wir lesen, die Orpa ist dann schweren Herzens, hat sie gesagt, okay, ich bleibe. Und die Rute hat gesagt, unter keinen Umständen, ich bleibe bei dir, Naomi. Und was passiert, wo sie in Bethlehem wieder ankommen? Hockt dann Naomi an den Stand und sagt, oh, jetzt muss ich euch mal erzählen, was die letzten 10 Jahre, also das ist wirklich ein Gaudi nach dem anderen. Nein, es war nicht so gewesen. Die Leute, man hat sich ja erkannt, haben gesagt, kann das Naomi sein? Ist sie das? Ist das die fröhliche Naomi? So heisst es, das ist nämlich die Bedeutung vom Namen. Und die Frage ist natürlich ironisch gestellt. Weil ich glaube, ja, wenn jemand so schwere Sachen erlebt hat, das sieht man einem auch irgendwann an. Ihr Erscheinungsbild ist offenbar das Gegenteil von Fröhlichkeit. Und darum fordert sie die Menschen dazu auf, sagt, sagen wir nicht länger Naomi, die Fröhliche, sondern sagen wir Mara, die Bittere. Und fast schon gedichtartig, ich habe es nochmal mitgenommen zum Einblenden, fast schon gedichtartig geht Naomi mit Gott ins Gericht. Das ist übrigens auch spannend, ich ergänze es jetzt gerade noch auf Hebräisch, welche Namen sie verwendet. Und zwar sagt sie El Shaddai, der Allmächtige. El Shaddai, der Allmächtige Gott. Der Allmächtige Gott hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier vorzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. El Shaddai, der Allmächtige, der, der alle Macht hat, hat mir bitteres Leid hinzugefügt. Also im Prinzip sagt sie, mein Leben war mal voll, war mal toll. Jetzt ist es schwierig. Es ist gefüllt mit Leid und es ist alles in der Verantwortung von Gott. Es ist seine Schuld. Also ich höre da etwas Anklagendes raus. Ihr auch wahrscheinlich, oder? Ihre Vorstellung, oder man könnte sagen, ihre Theologie von der Souveränität, ich sage es anders, ihre Vorstellung von der unübertrefflichen Macht von Gott, geht so. Gott hat alles im Griff, darum ist er auch die Schuld für alles, was mir Schlechtes passiert. Und er ist auch dafür verantwortlich. Und jetzt ist es nicht so, dass diese Ansicht an sich falsch ist, aber sie klammert in dem aus, oder sie sieht, dass Gott nur der Allmächtige ist. Was nicht drin vorkommt, ist Gnade. Sie beschreibt eine Allmacht ohne Gnade, eine Allmacht ohne Barmherzigkeit. Und es ist natürlich klar, dass ihr Verständnis von dem natürlich praktisch von ihrem Leben. Gott ist mächtig, ja, das weiß sie, El Shaddai, aber er ist nicht gut und er ist nicht gnädig. Und jetzt ist es so, oder es ist nicht so, dass sie die Einzige ist, die das so sieht. Der C.S. Lewis, den kennen wahrscheinlich viele oder schon mal gehört, ist ein christlicher Schriftsteller. Der hat mal schriftlich seine Gedanken angeschrieben, wie es immer so gegangen ist, wo seine Frau gestorben ist. Im Jahr 1960. Und er fragt sich, wo ist Gott in meinem Leiden? Wo ist er da drin? Dann beschreibt er sie, ja, wenn du glücklich bist, dann ist Gottes Präsenz voll da. Aber wenn ich leide, und dann sagt er, dann fühlt sich das so an, als höre ich gerade noch, wie die Tür zugeknallt wird und verschlossen wird. Und ich hocke da und die Tür ist zugeknallt worden, zugeschlossen. Nur noch Stille. Und dann schreibt er, und ich habe es jetzt auf Deutsch übersetzt, er hat geschrieben, es ist nicht so, dass ich wegen meines Leidens in der Gefahr stehe, nicht mehr an Gott zu glauben. Die wirkliche Gefahr besteht darin, dass ich so schreckliche Dinge über ihn glaube, oder dass ich so schreckliche Dinge über ihn glaube. Die Schlussfolgerung, die ich fürchte, ist nicht, es gibt keinen Gott, sondern so ist Gott also wirklich. Also für das C.S. Lewis und auch für die Naomi hat das Lieder nicht unbedingt der Glaube an die Existenz von Gott, dass es Gott überhaupt gibt, erschüttert, sondern der Glaube an das, dass er gut ist. Es gibt ihn, ja, er ist mächtig, ja, aber ist er gut? Und Naomi gibt dem Ärger Luft, ja, in dieser ganzen Passage. Gibt es übrigens, wer hat es beobachtet, gibt es eine sofortige Reaktion von Gott auf das? Nein, passiert nichts. Kein Blitz vom Himmel, kein Priester sagt irgendwie, sagen wir da übrigens nicht. Nicht in Bethlehem, auch sonst nicht. Nein. Und ich glaube, die Passage, der Abschnitt zeigt uns einfach auch, ja, manchmal ist das Leben hart, das ist erfüllt mit Schwierigem. Und es ist okay, das auch zu sagen. Es ist okay. Und doch würde ich auch sagen, dass Naomi eine geistlich reife Person ist. Weil es geht nicht darum, nur die richtigen Sachen über Gott zu denken oder irgendwie richtig zu beten, nur die richtigen Formeln und Wörter verwenden, sondern lernen, Gedanken zu Gott bringen, egal wie die Gedanken sind. Manchmal müssen wir einfach sagen, was wir fühlen. Wir müssen das mal rausgeben. Das macht Naomi, das ist okay. Gott kommt klar damit, wenn du zu ihm kommst, mit Zweifel, mit Angst, mit Klagen. Und es tut gut, das manchmal von der Seele zu reden. Ich meine, schauen wir mal die Psalmen an. Die Psalmen sind nicht nur ein Jubellied nach dem anderen. Ich glaube, das wird auch irgendwann ein bisschen flach werden. Sondern da sind auch viel, viel Angst, viel Sorgen, die da in Liedform, in Psalmform angeschrieben sind. Sind wir als Gemeinde offen dafür, dass man so reden kann wie die Naomi? Sind wir offen für Personen, die das einfach mal sagen müssen, wo man dann in ein Gespräch kommen kann? Sind wir unseren Freunden, unseren Nachbarn, Leuten, denen das okay ist, dass es Platz hat? Lieben wir sie trotzdem mit offenen Armen, ohne zu verurteilen? Natürlich ist das manchmal eine schwierige Herausforderung. Aber ich glaube, es muss auch Platz haben. Zum Glück hört der Bericht vom ersten Kapitel nicht bei Vers 21 auf, also beim Klagen, sondern es gibt noch den Vers 22 und der ist ein richtiger Abraumer, nein, ein bisschen ironisch. Steht nämlich, als Naomi mit Ruth nach Bethlehem kam, begann gerade die Gerstenernte. Und mir geht das immer so, wenn das so dramatisch geschrieben ist und dann kommt plötzlich als letzter Vers vom Kapitel noch das, denke ich so, jetzt ist irgendwie fast ein bisschen die Luft aus, irgendwie der Spannungsbogen bricht gerade ab. Ja, warum? Aber wenn man mal anschaut, wie fängt das Kapitel an? Mit der Hungersnot. Und wie hört das Kapitel auf? Damit, dass jetzt geerntet wird. Und es setzt ein bisschen fort, einen Auftakt, wie es jetzt weitergeht. Mit der Vorsehung von Gott ist nicht nur mysteriös, sondern auch wunderbar. Und das ist der dritte Punkt. Es ist wunderbar. Viele Menschen, und das sieht man jetzt auch gerade ein bisschen in der Pandemie, denken ein bisschen im schwarz-weiß Muster. Also ich auch manchmal. Entweder ist es so, oder es ist so. Es gibt nichts dazwischen. Und ich glaube, das Buch Ruth fordert uns raus, mit dieser Spannung zu leben, dass Gottes Vorsehung gleichzeitig schwer kann sein und gleichzeitig aber auch wundervoll, wunderbar. Weil wer das Buch kennt, schon ein bisschen Spoiler, der weiß, es wird noch besser. Man könnte es sogar, wenn man es ganz kitschig wird benennen, kann man sagen, es gibt ein Happy End. Yes, ein Happy End. Aber was die Vorsehung bei Ruth wunderbar macht, ist nicht, dass es ein Happy End gibt, dass man es gerade verfilmen könnte. Weil kann man dann den Schmerz von der Naomi, den sie über die vielen Jahrzehnte erlitten hat, einfach einfach vergessen, so, ah, Happy End, das ist all das, was vorher war, ist jetzt Wurst. Nein, so einfach geht es nicht. Man kann das nicht einfach weglöschen, ausradieren. Die Vorsehung von Gott ist wunderbar bei der Ruth, weil die, die Matthäus 1, den Stammbaum von Jesus, lesen oder ein bisschen kennen, die sehen, hey, das geht zurück und zurück und zurück und zurück. Und Naomi und Ruth, wenn sie nicht gegeben hätten, wäre der Stammbaum nicht so, wie es ist. Aus der Ruth raus, aus der Naomi raus, ist dann in diesem Stammbaum auch irgendwann Jesus Christus gekommen. Und dazu in ein paar Minuten gerade noch mehr. Aber vorher springen wir noch ganz kurz zurück zu Vers 16. Könnte man sich eine bessere Bekundung von Freundschaft vorstellen als die? Also ich weiss nicht, wer von seinem besten Freund oder so das schon mal gehört hat, so, das haut dann wahrscheinlich um. Wo dann die Ruth sagt, bestehe nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll der Herr mich hart bestrafen. Und nach diesem Statement war Naomi wahrscheinlich zuerst mal baff gewesen und hat, man lesen ja, ja, sie hat dann auch nichts mehr gesagt. Ich meine, was wolltest du denn sagen? Ja. Nein, nach diesem Statement ist alles klar gewesen. Wir haben eine Ruth, die im Prinzip sagt, ich mache einen Bund mit dir, ich bin voll und ganz mit dir verbunden. Sie riskiert alles, sie gibt alles auf. Übrigens, sie hätte ja können sagen, ja Naomi, du bist jetzt auch schon ein bisschen älter, ich komme jetzt mit dir nach Bethlehem. Und wenn du dann stirbst, schauen wir mal, das müssen wir neu eruieren, was dann angeht, das weiß ich jetzt auch noch nicht, muss man schauen. Nein, sie sagt, wo du stirbst, will ich auch sterben. Das ist sogar über den Tod raus, was die Ruth da sagt. Und jetzt stell dir mal vor, du bist die Ruth, die das gesagt hat, dann kommst du in Bethlehem an und Naomi sagt, nein, ist alles, also jetzt mal sinnbildlich, ist alles blöd, alles doof. Nur schlecht. Ich habe niemanden. Ja? Okay. Alles klar. Ja, weil die haben es ja gemerkt, dass es abgebrochen ist. Genau. Also ich könnte auch kurz ein bisschen füllen. Soll ich etwas singen? Nein. Nein, nein. Also stell dir vor, du bist Ruth. Naomi sagt das, was sie sagt ab Vers 19. Und dann schaust du daneben und sagst, hallo, hast du eigentlich gerade gehört, was ich... Das Statement, die Bekundung von Freundschaft. Ich stehe neben dir und jetzt sagst du, ist alles leer, ich bin mal voll gewesen. Naomi, die hat die Vorsehung von Gott nicht gesehen, dass neben ihr, buchstäblich neben ihr, ein Retter gestanden ist, der auf sie aufpasst, auf sie versorgt. Und in dem Sinn ist die Ruth auch ein Bildnis für Jesus. Weil Jesus ist sozusagen die ultimative Ruth, wenn man das ein bisschen, sehr geschwollen ausdrücken. Ist aus dem Thronsaal gekommen, aus dem himmlischen Thronsaal, auf die Welt. Und er hat genau auch so ein Statement gemacht, wie in Vers 16 und noch darüber hinaus. Er hat sein Leben aufgegeben für dich. Er hat ein Versprechen gemacht, das feststeht, wo nicht mehr verändert wird. Und ohne Einschränkung ist er immer mit dir verbunden. Also jeder von uns hat auch eine Ruth neben sich in Form von Jesus. In Römer 8, ich könnte es nicht schöner sagen, als was in Römer 8, 8 38 und 39 steht, vielleicht kannst du erst die Folie einblenden. Da steht nämlich, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus sagt auch, ich bin mit dir bis am Ende. Ich sehe jeden von euch da drin. Ich sehe jede Freude. Ich sehe jedes Leiden. Und ich bin komplett mit dir über den Tod raus. Im Kapitel 2, so kommen wir zum Schluss, kommt dann noch der Boas dazu. Die beiden heiraten, sie bekommen einen Sohn. Und durch den Sohn irgendwann, also eigentlich von dem ist es gar nicht so weit gegangen bis zum König David, einer von den grössten und bekanntesten und besten Königen, die das Volk Israel damals hatte. Und vom König David, es ist das ein Ros entsprungen, stammt auch Jesus Christus ab. Genau diese Abstammung wäre nicht möglich gewesen, ohne das, was Naomi erlebt hat, was Ruth erlebt hat. Stell dir vor, jemand wäre zu der Naomi gegangen und gesagt, du, ich kann jetzt gerade in die Zukunft schauen und hast übrigens gewusst, durch deine Lebensgeschichte kommt der Messias. So wie es du erlebt hast, mit allem, mit dem gesamten Paket, kommt Jesus Christus für. So. Bist wahrscheinlich zuerst mal, wäre sie wahrscheinlich zuerst mal baff gewesen. Ja, Gott hat kein einfaches Leben versprochen. Jesus Christus hat auf dieser Welt kein einfaches Leben gehabt. Er sagt, ja, in dieser Welt haben wir Angst. Aber es ist ein Leben mit einer wunderbaren, mit einer grossartigen Bestimmung, wo wir uns dürfen einlassen, können einlassen, auf die Vorsehung von Gott uns brauchen lassen. Im Wissen, es ist nicht immer leicht. Und wir verstehen es auch nicht immer. Aber die Menschen um dich herum, sie erfahren Jesus durch dich. Und die Frage ist, sind deine Augen offen dafür, sein Wirken zu sehen und sein Wirken wahrzunehmen? Wenn wir zusammen beten. Ja, danke, Herr, für die wahnsinnige Geschichte, die du geschrieben hast mit Ruth und Naomi. Und ja, wir kommen vor dich, du siehst, was an uns belastet, wo wir ja, vielleicht auch mal vor dich kommen, vielleicht auch gerade heute Morgen, und dir das so anlegen wie die Naomi und einfach muss sagen, oh, es ist schwer. Und danke, dass du trotzdem einen guten Plan hast, dass du um uns herum wirkst, auch wenn wir es manchmal nicht sehen, auch wenn wir es nicht wahrnehmen. Und darum hilf uns, jeden Tag neu im Alltag auf dein Wirken aufmerksam zu sein und einfach dankbar dafür sein, dass du uns erwählt hast, dass du auf unserer Seite bist, mit Ruth und Naomi auf der Seite steht. Ja, danke, dass du das gemacht hast für uns. Du dir nicht schade gewesen bist. Amen.
Herzlichen Dank, Raphael. Ich hoffe, dir daheim sind auch wieder dabei. Denn wir haben gesehen, Gott wirkt auch im Alltag, ohne dass wir es vielleicht überhaupt merken. Aber es ist immer ein Geschenk, wenn man es dann merkt. Und kann danken.